New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Dein Podcast rund um das Thema generative KI und was die Welt so umtreibt in dem Bereich. Und wir haben heute mal wieder eine spannende Update-Folge. Und mir gegenüber sitzt heute richtig, richtig schick, mit Topfrisur, schickem Hemd, gebügeltem Kragen, wenn ich das richtig sehe, der liebe Max. Max, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar und danke für die Blumen. Und ich habe mich jetzt mal schick gemacht, nachdem wir uns so lange nicht mehr vis-à-vis über KI ausgetauscht haben im Videocall sozusagen. Und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt in eurem verrückten und informativen KI-Podcast. Und ja, ich freue mich auf eine spannende Folge. Gibt ja viele, viele News, die wir heute wieder besprechen.
Gibt immer zu viele News. Deswegen, ich starte einfach mal mit einer Sache, die noch nicht so newslastig ist, aber die sich bei mir bei einer LinkedIn-Umfrage relativ große Reichweite bekommen hat. Und zwar die Frage, sagst du bitte und danke zu ChatGPT? Und da auch meine Frage an dich, Max. Ich weiß nicht, ob du abgestimmt hast, aber wie freundlich bist du zu KI?
Sehr freundlich, schon seit Tag 1. Ich muss mich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es mal so eine Art Dokument, wie wird es nicht wissenschaftliche Arbeit nennen, bei dem auch so ein bisschen rausgekommen ist, dass sich das positiv auf den Output der AI auswirkt, wenn man eben nett oder die KI lobt. Ich glaube, da hatten wir doch am Anfang, als wir angefangen haben hier, schon mal so komisch drüber gesprochen. Und natürlich habe ich das wie abgespeichert, wie in der guten ersten Klasse, gute Manieren und bin natürlich unfassbar nett zur KI und aber auch streng. Ja, und lerne auch so ein bisschen pädagogisch. Ich habe auch so zwei kleine Kinder, dementsprechend auch hier, wie man ein guter KI-Vater wird.
Oh Gott, KI-Vater, das ist schönes Branding. Aber ja, ich habe die Umfrage bei LinkedIn gestartet, einfach mal aus so einer Laune raus, war irgendwo in meinem Content-Kalender drin. Und normalerweise sind die Umfragen immer so ein bisschen herumdümpeln, kriegst 200, 300 Abstimmungen. Und das Thema hat ein bisschen getriggert, hatte 1500 Abstimmungen. Und Max, was würdest du schätzen, von den 1500 Abstimmungen, die Auswahl war ja, nein und gelegentlich oder unabsichtlich, was schätzt du, wie viele von 1500 Abstimmungen in dieser LinkedIn-Bubble, in meiner LinkedIn-Bubble, haben für ja gestimmt, sind freundlich und sagen bitte und danke?
50%.
Hätte ich jetzt gesagt. Ja, schon ziemlich gut. Meine Bubble ist ziemlich nett, 67% sagen bitte und danke.
Richtig nett, Leute hast.
Aber was auch interessant ist, darunter sind auch einige Diskussionen entstanden von ist ja nur eine Maschine, warum soll ich denn bitte und danke sage, bis hin zu Tokenverbrauch und Energieverbrauch mit bitte und danke. Ich meine, das ist ja auch natürlich ein legitimer Fakt. Aber auch genau in die andere Richtung, dass viele gesagt haben, ja, warum, ich bin gut erzogen und die Intelligenz hilft mir ja, warum soll ich denn nicht bitte und danke sagen? Also ganz unterschiedliche Meinungen.
Ja, also ich glaube, das Energiethema da ist unterschreibe ich. Also alles andere, da bin ich so philosophisch romantisch veranlagt, dass ich mir denke, naja, also ist nur eine Maschine, okay, ja natürlich, aber wer in den AI-Bubbles schon länger rumsurft und einzigen, sag ich mal, X oder Instagram Communities folgt, sieht immer mal wieder verrückte Videos von AI-Robotern, also sei es ein Tesla, ich glaube dieses Tesla-Modell und noch ein chinesisches, was da angehängt ist und auf einmal aus dem Nichts so einen spastischen, synaptischen Anfall bekommt, da denke ich mir auch, creepy, ist das jetzt, was ist das jetzt? Halt ein Systemfehler, klar, aber das ist so ein bisschen das, dass ich mir so eine, sag ich mal, so eine einfachere Doomsday-Vorstellung habe, dass da halt die Maschinen nicht immer nur schlecht sind wie in den Sci-Fi-Filmen. Aber mit dem Energieverbrauch bin ich voll dabei. Gab auch eine interessante Inhalte auch. Der Energieverbrauch wird ja immer schlimmer oder immer mehr. Die Farmen, die Serverfarmen immer größer. Das heißt, das unterschreibe ich natürlich, dass das ein Thema ist, dass die Tokenverbrauch da mit einspielt, ja.
Ich finde es auch krass, wenn man sich den Scale vorstellt. Ich meine, wenn jeder ChatGPT-Nutzer bei jeder zweiten Nachricht bitte und danke noch dazu packen würde, wie viel extra Tokens das wäre, das wäre schon krass viel Energieverbrauch. Aber ich meine, das hast du gerade ganz cool erklärt, so dieses Doomsday-Szenario und Roboter, es wird ja auch durch diese Art und Weise, wie ChatGPT kommuniziert, ja auch sehr höflich und so weiter, ja auch immer menschlicher. Das waren dann echt auch so ein paar, die gesagt haben, also abgesehen von diesem klassischen Szenario, ich sage immer bitte und danke, damit wenn die Maschinen dann die Herrschaft übernehmen, dass die dann auch sich an mich erinnern und sagen, den war schon war. Kam tatsächlich relativ häufig der Witz. Aber es ist ja auch so, dass ja durch die Art und Weise, wie kommuniziert wird und diese Personalisierungsmöglichkeiten, das Ding ja auch immer besser einen kennt und immer persönlicher ist. Also mein ChatGPT kennt mich mittlerweile echt gut und schlägt mir auch Sachen vor als nächstes, die schon echt Sinn machen.
Ja, voll. Und ich glaube halt einfach auch, dass es halt auch ein Lernprozess ist, wie man die Maschine ja auch bedient. Ist ja immer noch das große Thema Output, welches LLM liefert welchen Output für welche Formatierungswünsche. Aber auch da wieder gestern erst, nennen wir es mal netten Beratungen, immer mal wieder, wo ich helfe, liebe Leute, die dann sagen, ja, aber wir haben jetzt hier einen Drehplan oder ein Ding, es muss genauso rauskommen, wie wir es ihm ein, und da muss ich ja dann doch noch 2-3 Sätze ändern. Und man hat gemerkt, dass wenn du halt am Anfang die System Prompts gut dass es auch so minutiös an kleinen Sachen sind und die Maschine fängt an, entweder in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung abzubiegen. Und deswegen ist auch so ein bisschen dieses, wo wir uns ja auch drüber lustig gemacht haben, wie immer halt über Jobbegrifflichkeiten wie Prompt Engineering und Prompter, brauchst du jetzt nicht mehr, weil ja, aber ich merke schon auch, dass man trotzdem auch so ein semantisches Verständnis haben muss, wie man Dinge entweder reinspricht oder wie man Anweisungen gibt. Und das ist halt krass, wie auch manchmal zu komplexe System Prompts halt einfach dann nicht den Output verbessern, sondern sogar verschlechtern. Also, weißt du, was ich meine? Das heißt irgendwie, ich glaube, das wird, spielt halt dann einfach mit rein. Und ich glaube, da lernen alle auch jeden Tag dazu.
Voll. Also das fand ich auf jeden Fall coole Diskussion. Von der danke, die alle sich daran beteiligt haben. Aber Max, lass uns mal mit den Updates starten. Was haben wir denn diese Woche mit dabei? Möchtest du anfangen? Hast du ein Thema, was dich beschäftigt hat?
Vom Herzen? Also vom Herzen hat mich tatsächlich, also mich haben viele Sachen beschäftigt in den letzten 2-3 Wochen. Visuell natürlich und Audio ist ja so ein bisschen unsere Welt. Natürlich das Runway Alf Update, was ich gesehen habe. Bin natürlich nicht so wie du, durch deinen LinkedIn-Fame im Early-Testing-Modus, kannst du gleich was erzählen. Aber davor kam mir das Act 2, also sprich, einfach erklärt für die gerade vielleicht einschalten und nicht wissen, was Runway ist. Runway ist ein, ich würde jetzt mal sagen, Fokus auf Bewegtbild-Image-Generation-Tool. Hat ja viele andere Funktionalitäten hinten drin noch in dem Aktenkoffer, den die dann noch mitliefern, aber jetzt dafür schon auch bekannt. Und in diesem Tool kannst du halt unterschiedliche Funktionalitäten nutzen. Unter anderem vorher als Act-As-Funktion, das heißt, du konntest ein Video aufnehmen und konntest sozusagen recht okay, manchmal besser, schlechter, ein Charakter über dir drüber stülpen, wobei sozusagen die Preset-Charaktere, die dort drinnen waren, also sprich die vorgefertigten Muster, nennen wir es ganz einfach gesagt, deutlich besser funktioniert haben als ein Midjourney-Bild, muss man auch sagen. Und jetzt haben sie eben dafür ein Update gemacht und da saß ich erstmal dran und hab die Demo natürlich gesehen, okay, war Demo. Dann sind wir irgendwie, weil wir gute Runway-Kunden sind und gutes Abo haben, haben wir dann recht früh tatsächlich auch schon da Zugriff gehabt. Und ich bin echt erschrocken, wie einfach und wie gut sozusagen man da dieses Motion Capturing hinbekommen hat. Also auch nochmal Lob an die Kolleginnen und Kollegen von Runway. Und im Zuge dann danach, eine Woche später, eben Runway Alf. Und du hast ja da schon rumgespielt. Das sah ja in der Demo schon sehr vielversprechend aus. Erzähl mal,
Jens. Was schön. Nein, genau. Ich genieße ja den Status da bei Runway, teilweise die Features ein bisschen früher zu nutzen zu können, zu testen. Und ich finde es lustig. Ich sage immer Alf, aber Alf macht wahrscheinlich auch Sinn. Ich weiß es gar nicht. Ja, wie auch immer es heißt.
Ich habe Alf gelesen anstatt Alf. Alf, ja, okay. Alf klingt aber Alf. Irgendwie nicer.
Finde ich auch schon, erinnere mich an meine Kindheit. Aber ja. Runway Alf. Genau, also was da nochmal dazu kommt, also ich finde Act 2 auch mega spannend, was du gerade gut erklärt hast. Und Alf ist quasi eigene textbasiertes Video-Editing, aber mit so zwei oder mit so ein paar Kniffen, wo ich sage, krass, also natürlich kannst du, das hat Luma auch schon drin, Luma Dream Machine quasi Video zu Video, das heißt, du lädst ein Video hoch und sagst, irgendwie ein Setting sollte ich verändern oder so, bestimmte Bereiche sollen sich anders sein, bestimmt was entfernen. Aber ich finde, Runway hat einfach eine noch eine krassere Qualität. Als Beispiel, ich hatte heute Morgen bei LinkedIn was gepostet, ein Mann läuft über die Straße und dann habe ich quasi als Prompt gesagt, change the video, so the man is running on sand. Und der ist halt, da war halt nicht einfach nur eingefärbt, der Boden, die Straße, sondern es war halt einfach wirklich Sand da. Das heißt, wenn er sich bewegt hat mit den Füßen, ist halt auch der Sand geflogen. Also richtig, richtig krass. Und was ich halt krass finde, du kannst auch Szenen verändern. Das klappt nicht immer ganz geil, ganz perfekt, aber zum Beispiel kannst du die Perspektive von Szenen verändern. Das heißt, du gibst ein oder hast ein Grundlagenvideo und sagst du, bitte von oben, von links, von rechts, aus einer Vogelperspektive. Und
ja, das ist krass.
Das ist halt echt nochmal krass. Aber auch dieses Editing funktioniert echt gut. Also die Videos sind aktuell gecapped auf 5 Sekunden. Und in der Regel, wie gesagt, dauert so eine Generierung, oh, lass es mal 30, 40 Sekunden sein für so ein 5-Sekunden-Video. Und was ja früher, das kennst du ja auch, früher war bei Runway ja oder generell bei den Videotools, du erzeugst 30 Stück und eins davon ist gut. Und jetzt, also natürlich abhängig von der Komplexität, aber jetzt bei dem Setting, was ich heute Morgen hatte, mit dem Mann läuft über die Straße, würde ich sagen, 80% der Videos waren gut. Also hätte ich so, musste ich mir entscheiden, wie welcher Stil sollte sein. Der Mars hat eher so ein Consistency-Thema, dass es nicht 100% consistent war, aber sonst von den Bewegungsabläufen her, geil. Und ich glaube, dass du plötzlich mit Text und wirklich sehr einfachen Prompts Videos editieren kannst und sagen kannst, entfern mal was, mach mal das in der Nachtszene. Ja. Ich habe auch sowas gemacht wie, mach mal, dass es regnet, dann war plötzlich die Person nass, die Jacke war nass, Regen war da. Das ist für, wenn du überlegst, du bist eher im Videobereich, aber wie lange hast du früher für so einen Special Effect gebraucht? Alter Falter.
Ja, ja. Auch jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Kurz springen wir in unseren Notes. Auch das Thema Special Effekte. Du hast ja, glaube ich, auch am Rande mitbekommen. Es gab ja, ich glaube, eine Serie, Eternaut, glaube ich.
Stimmt.
Bei Netflix. Genau, bei Netflix, bei dem wirklich das Studio das erste Mal oder die Produktion zum ersten Mal gesagt hat, wir haben für gewisse Szenen, ich glaube, das waren irgendwelche Waggonszenen, ich habe jetzt die Serie nicht angeschaut oder den Film, dementsprechend habe ich mir nur die Szenen, also die Waggonszene angeschaut, wie dann eben dieses Gebäude zusammenbricht, die dort dargestellt waren, also habe ich mir nur sozusagen die Effekte von KI angeschaut, nicht den Film, so würde ich sagen, so, dass da eben schon eine Meldung rausging, plus natürlich auch das Jason Google Veo, so promptest du die IKEA-Box, langweilige, jetzt mittlerweile aus tot gesehene Content-Assets, die natürlich meine LinkedIn-Bubble wieder fluten. Und das meine ich halt auch mit dieser LinkedIn, mit dieser KI-Blödheit, weil dann auch das Thema zu sagen, ja, wir haben jetzt du kannst jetzt mit einem Jason sozusagen besser dieses Veo, besseren Veo-Output generieren, ist ja eigentlich so ein kleiner Hack. Jetzt kriege ich nur noch irgendwie Boxen-Videos, anstatt halt dann mal neue Sachen zu machen auf Basis von dem JSON, weil was ich da
gemacht habe. Max, erzähl doch mal, was so ein JSON-Prompting eigentlich ist. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
Ach, du immer mit deinen scheiß Fragen, echt, Mann. Also, es ist eigentlich, jetzt erkläre ich es richtig hoffentlich und du als Lehrer grätscht ja rein. Also es ist praktisch eine ist es Programmiersprache? Ja, Programmiersprache oder ein Computer Language, bei der sozusagen aufgrund von diesem, nennen wir es jetzt mal Code und dieser Struktur des Codes, du den Output für ein Video, in dem Fall war das Beispiel dieser IKEA-Box, die sich angeboxt hat und dann dein ganzes Wohnzimmer da stand, deutlich besser eben auch diese Special-Effekte durch die Art und Weise, wie du diesen Code, also durch die Vorlage dieses Codes, konntest du praktisch die VO-Maschine besser bedienen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt.
Ich würde sagen, 1+ mit Sternchen.
Ja, so. Und die Logik dahinter ist ja, dass sozusagen, aha, das heißt, die KI-Maschine versteht diese Programmierart und Weise oder nennen wir es Schreibweise besser und funktioniert besser, um die Maschine anzusteuern. Also mich als Fachdepp sozusagen, würde ich das jetzt so sagen. Also was habe ich natürlich gemacht? Gleich ein GPT. Ich habe ja für jeden Kack schon früh GPTs gehabt und habe auch mal mein Veo-Prompter-GPT einfach umgebastelt. Und siehe da, jetzt kann man halt deutlich bessere Videos produzieren. Also danke an die Nerds, die das haben. Aber ich wünsche mir bitte Diversität im KI-Content und nicht wieder die 500. Box, die dann explodiert. von IKEA oder ihr Unboxing. Ich war dann so witzig und habe dann gesagt, okay, dann unboxe ich mal eine G-Klasse. Und mal schauen, was daraus kommt.
Ey, ich find's immer super interessant. Du hast dann manchmal so Ideen, mal mit den Yetis, mit den Katzen, die ins Wasser springen bei Olympischen Spielen, wo man im Nachhinein denkt, jo, klar, macht ja voll Sinn, ist jetzt irgendwie auch keine krasse Idee, aber mal drauf zu kommen. Und dann ist halt irgendwie eine Zeit lang, so ein paar Wochen, springen halt alle drauf, machen mehr oder weniger das Gleiche, adaptieren so ein bisschen. Ja. Und ich stelle mir immer die Frage, warum komme ich nicht auf so Ideen, so aus so Alltagssituationen, wo man sagt, ja, klar, das als Video darzustellen wäre super schwierig oder gar nicht möglich, wie zum Beispiel so ein Unboxing von der IKEA-Box. Ich finde, da würde ich mir auch wünschen, dass Leute vielleicht nicht einfach nur auf den Hype draufspringen, sagen, ich mache das auch, sondern aber vielleicht adaptiert. Auch nochmal adaptiert, genau, wie mit dem Auto oder mit was auch immer man da irgendwie vor sich hat.
Ja, also ich glaube, was das halt Schöne ist, ist, dass das, und das ist auch wieder bei den kreativen Leuten, dass die dann halt das Learning halt draus ziehen, was ich jetzt gerade erklärt habe. Mhm. Dass sie wissen, wir haben die Sprache, damit kannst du besser. Das heißt, du bist ja dazu nicht verdammt, nur das Unboxing-Video zu machen, sondern du weißt jetzt, okay, Veo funktioniert besser mit dem Art von Prompting. Damit kann ich genauer sein, also nutze ich es für meine kreativen Zwecke. Also das nochmal zum Thema, weil wir gerade über Programmierung und Input-Output gesprochen haben und du ja gerade auch nochmal richtig gesagt hast mit dieser Bearbeitung von Special-Effekten, damit alle unsere Monologe nochmal wieder in eine Klammer packen. Verrückt.
Ich bleibe aber noch gerne bei WO3 und Prompting. Ja. Ich find's super interessant, dass solche Sachen wie jetzt irgendwie ein JSON-strukturiertes Prompting, das dann besser für Maschinen und Menschen lesbar ist, aber auch andere Sachen, wo ich darauf komme, so nach und nach entdeckt werden, auch von Google, zum Beispiel über WO3 oder auch wahrscheinlich bei anderen Videomodellen, hat man jetzt entdeckt, dass man, wenn man den ersten Frame annotiert, das heißt, du machst dann irgendwie Kästchen und schreibst irgendwie, hier bewegt sich jetzt ein Helikopter nach oben rechts, natürlich in der Regel auf Englisch, und das quasi den ersten Frame reinsetzt, dann funktioniert das auch gut. Das heißt, du kannst wirklich drauf malen und sagen, was passiert hier? Wie bewegt sich die Figur oder sowas? Ja. Und das hat vor ein paar Tagen Google selbst veröffentlicht, so als nach dem Motto, cool, wussten wir selber nicht. Und da bin ich auch selber gespannt, was in Zukunft noch für smarte und kreative Ideen kommen, wie man Modelle noch besser strukturiert von dem, was schon da ist. Aber das sieht man, glaube ich, da noch nicht alles ausgelutscht ist.
Ja, und vor allen Dingen, aber wenn du dir den kreativen Prozess nimmst, nehmen wir jetzt mal da, du hast ein statisches Bild oder du bist irgendwie du überlegst dir eine Szenerie, ja, auch mal ganz plakativ auf dem Papier, dann willst du ja trotzdem, kannst du ja trotzdem sagen, okay, wie ist das Compositing des Bildes oder wie ist eine Szene eingerichtet oder wie auch immer. Ich bin ja kein Fachmensch, deswegen sage ich jetzt einfach irgendwelche Begriffe, damit wir alle verstehen. Und auf der anderen Seite kannst du dir auch mit überlegen, wie sieht dann der Handel, also wie ist dann der Bewegungsablauf, also, und wenn du jetzt von der Logik her nimmst, dann kannst du auch sagen, naja gut, dann male ich halt, okay, dann fährt dann das Auto, wie mit Kindern, ja, das Auto fährt dann rechts rum oder links rum und du zeichnest es ja ein, also eigentlich geil logisch, dass dann die Maschine sagt, naja, okay, wenn du ihm im First Frame eben auch noch reinzeichnest, irgendwie, okay, die Dose bewegt sich für, sag ich mal, in dem Fall Getränkekunden, die Dose bewegt sich da mehr rein, hinten passiert dann das und hinten lässt du das runterfallen, dann ist es ja eigentlich nichts anderes, als was schon immer da war, was man jetzt aber erst gecheckt hat durch die Maschine, dass die das auch versteht, was ja eigentlich vielleicht, sag ich mal, Animationsprozess, wenn du da reingehst, natürlich da auch ein Thema ist und auch natürlich zu Special Effekten, was du vorhin auch gerade gesagt hast, also wie lange man hätte.
Und wahrscheinlich hast du das wahrscheinlich auch sonst im, sag ich mal, normalen Workflow gehabt. Du hast irgendwie ein Scribble auf dem Bild ausgedruckt und bist zum Designer gesagt, guck mal, oder zum Motion-Typ hier gesagt, guck mal hier, so sich bewegen, hier die Box soll nach rechts gehen. Ja, genau. Also finde ich ganz cool. Also habe ich auch schon ausprobiert, hat erstaunlich gut funktioniert, natürlich nicht immer 100%. Aber das sorgt neben so Sachen wie Aleph von Runway oder
Alf heißt jetzt, bei Titel
Alf. Sorry, Runway Alf, nochmal für mehr Kontrolle auch und dann wahrscheinlich noch krasseren Output, was dann die Ideen angeht.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hattest ja auch noch, springen wir nochmal ganz kurz, was ich noch interessant war, du hast es bei uns in einem Dokument als Arbeitstitel Browser Wars. Fand ich auch geil. Da können wir eigentlich direkt, so einen 15-Sekunden-Trailer mit AI bauen, wie sich Browser in so einer riesengroßen Stadt wie Godzilla aufs Maul hauen und wer gewinnt. Jetzt machen wir mal so, da hätten wir einen Einspieler, ich könnte es jetzt machen wie beim Fernsehen, so eine richtige Takeshi Castle-Style Einspieler, weißt? So Godzilla so in den 70ern. So der Browser, der eine Browser, der auf dem anderen klopft.
Ja, aber Max, das wäre doch für wenn die Podcast-Folge jetzt veröffentlicht wird, ja doch ein schönes Content-Piece für LinkedIn. Das ist doch jetzt eine schöne Hausaufgabe.
Okay, pass auf, ich gebe das Browser Wars, da mache ich das rein. Warte mal hier im Podcast, wir sind ja der proaktive Podcast. Schreib mir ein Veo.
Live-Prompting. Ich kann ja, während du da schon mal ein bisschen in Tastaturen haust und irgendwas rausprompt, ja schon mal ein bisschen erzählen, worum es da so geht. Und was ich ganz spannend finde. Also wir haben ja auch das Thema Agents, auch bei ChatGPT haben wir jetzt einen Agent, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber wir sehen immer mehr Browser mit KI-Elementen und alle starten da, glaube ich, gerade los. Wir haben Perplexity mit Comet, wo ich gleich definitiv noch ein bisschen was zur Erfahrung sagen will. Gestern hat der Edge-Browser, das Ding von Microsoft und Windows, auch gesagt, wir haben jetzt irgendwie noch einen KI-Assistent mit drin. Es gibt von Dia gibt es einen KI-Assistenten, Opera, dieser Browser hat auch einen mit dran, OpenAI hatte auch vor einer Weile, gab es die Gerüchte, dass OpenAI auch an einem Browser arbeitet. Ja, also alle versuchen jetzt gerade so den KI-Browser zu schnappen und Google Chrome am Ende des Tages den Rang abzulaufen. Auch alle basieren, soweit ich das weiß, auf Chromium, also auch auf Google Chrome. Und da so ein bisschen, bin ich so ein bisschen gespannt. Man sieht jetzt, ChatGPT-Suchen oder generell KI-Suchen nehmen zu, Google-Anfragen werden vielleicht ein bisschen weniger. Und ob sich das beim Browser auch so ein bisschen widerspiegelt und da die, wenn man kleineren an dem Browser-Monopol von Google so ein bisschen sägen, finde ich ganz spannend. So, bevor ich über was über Comet erzähle, wie sieht's mit Prompting aus, Max?
Also ich habe schon mal was reingehauen in meinen GPT, der natürlich in JSON nur ballert. Und jetzt schauen wir mal, was ein Godzilla-artiges 70er-Jahre-Video kommt. Er hat schon gut verstanden, was mein Gehirn gerade in seiner Verwirrtheit wieder vor Augen hat. Und jetzt schauen wir mal, ob wir meine wirren Gedanken schon gleich bebildern können im Podcast. Du hast gerade was Spannendes gesagt, wo ich drauf aufhängen will. Browser, Suchanfragen und Co. Dann gehen wir nochmal auf unsere Lieblingsthemen Geschäftsmodelle von Boomern in Zeiten von KI. Ist, glaube ich, wird jetzt ein Sidekick, den ich immer mal wieder reinbringen, ist in dem Fall LLM Visibility. Ist ja ein Ding, was ja sozusagen SEO, Geo, Neo, alle sind am Start, alle haben Plan und verkaufen. Jetzt verkauft dir der Boomer Agentur-Mensch auch natürlich das LLM Visibility Tool. Nein, Spaß, wenn er es hört, meine ich nicht so. Ist natürlich ein smarter Move. Trotzdem machen wir uns ja immer witzig über Sachen. Und jetzt schlage ich die Brücke, die Sichtbarkeit, Nutzen und so. Ich habe ja für mich gestern Abend dir auch geschrieben, hey, KI-Coding ist ja mal geil. Du bist ja schon lange im Game. Ich bin immer mal wieder reingetaucht und dann wieder rausgesprungen. Hab jetzt Lovable und Emergent, oder wie die heißt, falls ich die richtig ausgesprochen habe, ausprobiert und habe mir einfach ein eigenes LLM-Visibility-Tool gebaut.
Ist krass, ne?
Das ist so krank. Ich war da, dann habe ich es auch noch deployed, dann auf GitHub irgendwie hochgeladen, habe mich bei GitHub einfach auch mal angemeldet aus meinen alten Tagen noch. So 0,0 Berührungspunkte mit den ganzen geilen Coder-Nerds. Ich so, okay, jetzt habe ich schon Discord, aber jetzt muss ich mir noch GitHub holen. Dann habe ich mir GitHub geholt und dann habe ich echt mit diesem Emerge das da auch immer zwischengespeichert und hey, unfassbar. Also ich habe den wirklich LLM, okay, das sind die Dinge für LLM-Visibility. Ich habe ihm praktisch erst zwei Deep Researches reingegeben. Dann habe ich ihm die Idee gegeben, hey, ich will eine Web-App haben, die praktisch interaktives LLM-Visibility. Du frägst und gibst oben eine Brandname ein und unten kommt praktisch das Ergebnis wieder raus. Also du vergibst ein Scoring und ein logisches Scoring und so. Du hast ja das Wissen. Und dann unten habe ich reingeschrieben und dann so scrape aber auch noch die Social Channels oder so. Oder schau, dass du ein RRS-Feed irgendwie hinbekommst, damit du auch weißt, so die Mentions auf Google, wie oft quellenmäßig und so. Und keine Ahnung, das wird eh nicht funktionieren. Drück drauf. 5 Minuten später habe ich einfach ein Interface, was ich testen kann und was halt funktioniert, wo ich dann halt ein Adidas eingebe und der mir halt einfach nicht irgendwelche Fantasiezahlen mit dann auch Quellen und so angibt. Wo ich dann so, krass, LLM Visibility Tool selber gebaut. Man muss es dann nur noch deployen und dann in einem Umfeld geben, wenn man damit Geld verdienen will. Aber ich fahre einfach so geschockt, positiv geschockt über die Qualität, auch wie es Frontend ausschaut, wie die klickbaren Elemente sind. Und da ist auch mal echt ein wirklich großer Schritt gemacht worden in die Richtung. Ja, deswegen kommen wir zum nächsten Bild. Codebuilder habe ich ja, deswegen wollte ich jetzt die Brücke schlagen zum Codebuilden, damit du jetzt Google sagen kannst. Nämlich Opal hat ja was.
Genau, also ich meine, dieses Code oder generell Apps bauen ist total spannend. Ich meine, ich baue mir mittlerweile auch alle möglichen Sachen selber, unter anderem auch so einen Visibility-Checker. Ist krass, was da mit Tools wie Lovable, Bold etc. möglich ist. Lovable hat ja auch das Startup aus Schweden, ich glaube eine Series A mit 200 Millionen Investment nochmal geraced, glaube ich 8 Monate alt. Da sieht man, wie viel Bock Leute drauf haben, Ideen eigentlich mal umzusetzen, ohne auf Coding-Ressourcen zurückzugreifen. Natürlich immer noch mit Herausforderungen, Sicherheitsbedenken. Da gibt es öfters mal Abfucks oder Fuck-Ups, definitiv. Aber das ist richtig krass. Und Google geht auch so ein bisschen in die Richtung. So ein Mix aus, hätte gesagt, Zapier oder Make oder N8N und auch Lovable. Also was du mit Google Opal aktuell machen kannst, noch nicht in Europa, sondern nur in den USA aktuell testbar. Das heißt, du brauchst eine US-IP über ein VPN am Ende des Tages. Und du kannst da quasi deinen eigenen kleinen Workflows aus verschiedenen KI-Systemen zusammenbauen. Du kannst sagen, ich habe hier Text, hier soll noch ein passendes Bild generiert werden und ein Video und ein Song und Audioeffekte. Und da kannst du wirklich so kleine Workflows bauen, die mit User-Interface, mit Freigabeprozesse funktionieren. Ich habe da mal als Beispiel so einen kleinen Blog-Content-Creator gebaut. Am Anfang gab es ein Thema, dann wurden Bilder zu erstellt, ein Blogbeitrag, dann noch ein kleines Video. Kurz wurde der Podcast noch, oder sollte der Blog noch vorgelesen werden als Podcast. Und dann war das eine teilbare, kleine, shareable App von Google, die jeder so nutzen konnte. Das fand ich ziemlich cool. Das macht es nochmal einfacher, weil ich hatte auch das bei LinkedIn geteilt und manche meinten wirklich so, ja, Make ist ja halt ein bisschen schwierig und N8N da irgendwie reinzukommen, wenn du gar keine Ahnung hast. Und das ist natürlich nicht so offen wie so ein Make, keine Frage, oder so umfangreich. Aber ein cooler Einstieg so in die Prozessautomatisierung mit dem Fokus KI. Das fand ich sehr, sehr cool. Aber wir waren noch nicht bei den Browser Wars fertig, Max.
Ja, wir haben jetzt gerade ein erstes Video bekommen. Es ist nicht geil, weil ich habe verstanden, was der Prompt-Fehler war. Er hat mir jetzt einen Godzilla mit, also gar nicht mal schlecht. Also ich zeig's, ich schick's dir mal. Oder kann ich hier ein Bildschirm teilen?
Du kannst ja auch Bildschirm teilen. Das ist natürlich für alle, die zuhören, ein bisschen doof. Deswegen versuchen wir es zu kommentieren.
Also machen wir jetzt mal hier Live-Berichterstattung von der Seitenlinie. Unser KI-Reporter aus der Seite meldet sich mal. Hier, Jens Polonski, bitte, was sehen Sie? Warten Sie mal. Hier, jetzt habe ich hier mal.
Ich sehe ganz viel Browser-Tabs und ganz viel Chaos. Aber einen recht aufgeräumten Background, finde ich gut. Hier ganz viel Bildschirmfotos. Da. So.
Das wäre jetzt falsch, was nicht so geil war, aber ich habe es schon gelöst und jetzt kommt schon das zweite Video. Perplexity Kaiju,
I do not search. Also Godzilla, der Perplexity herausfordert, aber es sieht schon ziemlich cool aus. Ich bin gespannt, was auf den nächsten kommt.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen, es wäre das erste Rendering. Und wir haben ja noch ein bisschen vor uns. Jetzt komme ich gleich mal zum nächsten Thema. Wie sieht's denn
aus? Warte, Max, ich wollte noch was zu Perplexity sagen, weil das ist, glaube ich. Okay, sorry. Max, bist du mal so schnell. Also ich finde, dieses Browser-Thema ist natürlich interessant, dass alle draufspringen. Und ich habe Perplexity jetzt, den Comet-Browser, 2-3 Wochen im Einsatz. Und mir fehlt die KI-Funktionalität oft bei dem normalen Chrome-Browser. Also ich gewöhne mich da relativ schnell dran, so einen Sidekick im Browser zu haben, der mir zu jeder Seite mit Kontext innerhalb von 10 Sekunden was erzählt. Und das Krasse ist, und das ist ähnlich wie bei den Cloud-Agents, wie zum Beispiel der ChatGPT-Agent, das Ding kann halt auch deine Webseiten bedienen. Das heißt, du kannst zum Beispiel so einen Prompt reingeben, der gut funktioniert. Liste mir doch mal die letzten 5 Kontaktanfragen bei LinkedIn auf, die bei mir drin sind, und bewerte mal die Profile nach Faktor XYZ. Und dann geht er halt im Hintergrund, gar nicht so, dass du es zugucken musst, sondern wirklich nur eine Art Perplexity-Aufbaulogik, auf deiner LinkedIn-Seite, wenn du eingeloggt bist, fairerweise, guckt sich die Notifications an, guckt sich die Profile an und gibt den Report daraus. Und das ist halt cool, diese Browser- oder Webseiten-Usage.
Mit dem Agent von ChatGPT, meinst du?
Oder mit Perplexity Comet. Und das auch in einer echt guten Geschwindigkeit. Und da das ja quasi dein Browser ist, der bei dir lokal installiert ist, und der kann dir theoretisch auf alles zugreifen, wo du eingeloggt bist, wenn du ihn halt da danach fragst. Und das fand ich schon ganz cool. Ich habe auch mal getestet, so ein paar LinkedIn-Nachrichten zu verschicken mit einem Prompt. Hat er hinbekommen, ist in die Nachricht gegangen, also LinkedIn angesteuert, Nachrichten-Tab gefunden, die Nachricht von der Person gefunden, Antwort geschrieben, Feld gefunden, abgeschickt, läuft. Bis hin zu, erstell mir mal bitte einen Google-Mail-Kalender, wenn ich nächste Woche 2 Stunden Zeit habe, um mit Max über KI zu sprechen und schicke ihm dann meine E-Mail und frage, ob der Termin passt. Funktioniert. Und das in einer echt guten Geschwindigkeit. Und da gewöhnt man sich, glaube ich, echt schnell dran.
Weil aber es halt im Browser ist. Eine kurze dumme Frage von mir, von der Seitenlinie ist, ist es nicht so, dass du eigentlich jetzt mit dem Agent-Mode, wenn du auch eingeloggt bist bei GPT, eher mit den Konnektoren auf dem Kalender ja auch zugreifen kannst oder mit einem Gemini, ja auch wenn du zum Beispiel, wie wir jetzt auch das ganze Workspace alles komplett auf Google umgezogen haben und wir dann ja auch mit Gemini, der auf Zugriff auf deine Mails hat und so, auch schon so ein bisschen Sachen machen kann im Kleinen jetzt?
Also absolut.
Also, weißt du, ich meine, weil jetzt weil es hat im Endeffekt ist es ja nichts anderes als ein Agent Mode, wo du praktisch der Maschine, für alle, die zuhören, was ist ein Agent Mode, weil jetzt sind wir schon wieder tief in der Nerdigkeit. Ist jetzt nicht so schwierig, aber die Maschine, übergibst praktisch die Maschine so ein bisschen ja auch dein Rechner, sagen wir es mal einfach, und er steuert dann eben im Hintergrund einzelne Schritte, die er dann braucht, um die Aufgabe auszuführen. Und wir hatten das ja witzigerweise in einer Podcast-Folge, da hatte ich es ja verwechselt mit den Aufgaben bei ChatGPT, wo du habe ich in Schulnote 5 mal wieder gehabt, hatte ich natürlich auch ab und zu, nicht richtig zugehört. Und ich glaube halt, was da kommt, und deswegen Comet mega, ich bin sowieso großer Perplexity-Fan, du ja auch. Also ich finde es schon geil. Toll. Auch die waren einfach die ersten mit Quellen und einer tatsächlichen sondierten Suche. Also Deep Research waren die schon ganz weit vorne. Früher, da waren die anderen noch in ja halluzinierenden Antworten teilweise, muss man auch fairerweise sagen. Also spannend, was da kommt. Auch den Agent Mode habe ich getestet bei GPT, in ChatGPT fand ihn auch verrückt. Habe ihm dann auch hat auf dem Tab dann so ein Locker Studio offen gehabt, einfach mal so ein Dashboard, und dann hat er einfach sich das Dashboard angeschaut und gesagt, hey, zieh dir mal die Schlüsse aus dem und den, was siehst du da, und ich will da irgendein kleines Wrap-Up-Summary von diesem komplexen Locker Studio Dashboard, ich bin nicht in Zahlen gut und ich verstehe diese Locker Studio Funktionalität nicht, und dann hat er das echt solide abgearbeitet.
Ich glaube, Agent-Businesses
sind tot, glaube ich. Also diese Agents-Businesses jetzt, die, wo du überall deine Agents bauen kannst, jetzt mit Lovable baust du dir dann selber, dann gibst du da die API mit ein, weißt du, ich meine, also ich glaube jetzt...
Ja, ich glaube, das kann man, kann ich so nicht ganz unterschreiben. Ich glaube, du hast immer noch Cases, die auch kompliziert genug sind. Ich bin aber gespannt darauf, was sich durchsetzen wird, weil am Ende hast du ja mit dem KI-Browser eine Frontend-Steuerung von etwas, so wie der Mensch das halt auch nutzen würde. Ich klicke auf die Suche, tippe was ein, drücke auf Enter. Ja. Oder, das hast du ja dann bei Gemini und bei ChatGPT Agent, wobei bei Agent nicht, aber bei ChatGPT, beim Gemini oder bei den direkten Integrationen, dass das quasi über die Schnittstelle, über die API gesteuert wird. Und vielleicht, und das kann ich mir gut vorstellen, hast du manche Cases, die du einfach so kombinieren kannst, dass du es nicht über eine API gut abbilden kannst. Als Beispiel, wenn ich jetzt sage, stell mal bitte einen Termin mit Max, pack noch irgendwie Emojis rein, das alles fairerweise, aber, und das habe ich auch als Test gemacht, google noch mal vorher bitte nach da Rezepten für Pancakes, pack die auch noch mal in die Beschreibung rein und such dann noch mal ein Hotel in Hamburg für die nächsten 3 Nächte. Das heißt, du brauchst jetzt ja definitiv 3 APIs, die verständlich sind, oder halt irgendwie eine Browser-Usage. Und deswegen, ich glaube, das wird sich beides wahrscheinlich irgendwie durchsetzen. Und vielleicht entwickelt sich auch dieses Interface immer mehr zurück, weil man sagt, immer mehr KI steuert da eh alles. Aber fand ich cool. Also Perplexity rollt gerade auch die Invites aus für den Comet-Browser, kann man auch mal im Free-Account nutzen. Absolut meine Empfehlung, mal zu testen. Finde ich cool.
Unbedingt. Super, ich habe dir gerade das zweite Video geschickt per WhatsApp, damit du es dir mal anschauen kannst. Und jetzt schon ein bisschen besser geworden.
Geil. Ja, das sehe ich bei LinkedIn die Tage, ja. Hoffe ich, von
ja.
Dir.
Ja, es kommt ein Post, so kündige ich die neue Folge an. Dann haben wir noch eine Sache, was ich interessant fand, ist natürlich in diesem ganzen, jetzt haben wir das Coding, was kommt denn noch? Lass uns doch, bevor wir in die Zukunft schauen, nochmal Status Quo, was ist schon da? Du hast jetzt über Lovable gesprochen, wir haben jetzt echt ganz gut unsere Punkte ab, aber was ich spannend fand, das ist mir auch im Feed reingeflogen, ist natürlich das Unity R1 Thema, weil ich schon unfassbar lang meine Frau überzeugen will, den humanoiden Roboter zu uns ins Haus zu holen, weil ich irgendwie denk so, hey, Haushaltsarbeit ist end nice. Und dann echt ohne Witz, das ist einfach, der bringt dann für dich den Müll runter, die Treppe. Er stürzt dann wahrscheinlich dann irgendwie die Holztreppe 14 Mal runter und verteilt den Biomüll in nur feinsäuberlich und rennt das ganze Haus. Aber hey, Early Adopter, das ist wichtig.
Eben, und die Nachbarn freuen sich bestimmt auch, wenn das ein Roboter ist, der mit dem Biomüll voll bepackt. Finde ich geil. Habe ich auch beobachtet, Unitree R1, humanoider Roboter mit 25 Kilo Gewicht für, da steht ab 5.900 US-Dollar. Und ich glaube, das ist genau die Richtung, die da, in die es halt gehen wird. Du siehst immer mehr, vor allem chinesische Companies, die da irgendwie sehr unterhaltsame und eindrucksvolle Demo-Videos posten. Und ich glaube, die werden halt immer günstiger, die Dinger. Und ich meine, für 6K so ein Roboter, wenn der irgendwie die Müll rausbringt und Wäsche waschen kann und keine Ahnung was. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren halt immer günstiger. Dann kriegst du wahrscheinlich irgendwann bei Amazon im Prime-Abo noch deinen Amazon-Roboter dazu, weil irgendeine Partnerschaft eingegangen ist. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich noch so eine Ecke dauern, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen, je nachdem, wie sich die Preise entwickeln, so ein bisschen wie diese Home Assistant im Konflikte ausgeht. Es gab auch so eine Zeit, wo du ja diese Amazon Alexa, Google Home und sonst was hinterhergeschmissen bekommen hast, weil was ist der Punkt? Du hast halt nur ein System zu Hause. Du brauchst halt nicht ein Google Home und ein Alexa, weil, warum? Du willst mit einer KI sprechen. Und vielleicht kommt es ja auch bei den Robotern so, dass du da einmal sagst, so ja, ich habe halt Unitree-Systeme, die Roboter unterhalten sich vielleicht sogar zusammen. Warum soll ich jetzt irgendwie noch einen anderen Tesla-Roboter oder sonst was nehmen? Und dann vielleicht echt dieser Preiskampf so ein bisschen ausbricht, dass man sagt, Hauptsache günstig, Hauptsache wir haben irgendwie vielleicht auch Trainingsdaten, anderes Thema. Und das finde ich krass. Also du wirst dir auf jeden Fall einkaufen, wenn es möglich ist für 6K.
Also ja, das Thema ist halt, wenn ich jetzt auch gerade auf der Seite ja bin, ist ja sozusagen das Greifthema, was bringt mir ein Roboter, der ein Rad kann? Oder
schon geil, hallo. Kannst du ein Rad oder einen Kopfstand?
Also einen Rad kriege ich hier im Kopfstand nicht, aber die Greifarme, die können ja nicht greifen, so wie ich gerade sehe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann sozusagen im Customize-Modus, aber ich werde sicherlich irgendjemanden überzeugen, dass es ein guter Marketing-Trick ist für vielleicht die neuen AI-Pirates, die jetzt entstehen oder entstanden sind. Unser neues kleines Beiboot, was jetzt dann hoffentlich bald als großes Boot in freie See autark geht, dass wir dann einfach die Mannschaft mit lautern Unitree-Dingern einfach auf der Webseite. Wie viele Leute haben wir eigentlich? 40 Roboter.
Und 2 Festangestellte. so als Agentur-Begrüßer-Roboter nochmal so Next Level weg von diesen kleinen, wie heißen die Dinger, die so irgendwie nur rumfahren und 3 Sätze gerade mal sprechen können. Diese Roboter, die vor ein paar Jahren irgendwie fancy waren. Das wäre, glaube ich, eindrucksvoll. Also ein bisschen beängstigend. Und ich glaube, wenn dann die Intelligenz in den Robotern, sprich die Sprachmodelle, krasser werden, puh, ja,
gerade ordentlich. Mit dem Open Source Sprachmodell, was raus ist, muss den Namen raussuchen, weil ich habe den gerade nicht, aber weil ich ja noch unser Hardware-Schulprojekt habe, gerade mit Alex, liebe Grüße an Alex, mein Cloud-Architekten und Hardware-Nerd, ist natürlich hier das Thema Voice natürlich auch dann crazy. Also ich finde den cool, aber er hat leider keine Greifhände, also er hat keine Feinmotorik, sodass ich doch bei der teureren Version, sehe ich gerade, nein, er kann nur einen Schraubenzieher halten, das bringt mir nichts. Wobei, er müsste den Staubsauger ja halten und saugen können. Moment einmal. Naja, gut. Also ihr seht, ich bin schon mittendrin. Ein Rad bringt mir nichts, aber ich fand diese Meldung geil, weil Robotik liebe ich und es wird sicherlich auch kommen.
Glaube ich auch.
Du hast es eh schon ganz gut zusammengefasst, fand ich, mit dem Thema, dass es dann so eine Art Amazon-Roboter gibt, den sie dir aufs Auge drücken fürs Prime-Abo hinten rein.
Fand ich geil. Kann ich mir vorstellen. Der liefert sich dann selber aus.
Aber da. Hallo. Ja, geil.
Sie können mich behalten.
Hast du noch 2 Sachen mit dabei, die interessant sind?
Absolut. Du hast gerade gesagt, mal gucken, was kommt. Ich glaube, was kommt im August, das verfestigt sich gerade immer mehr, endlich GPT-5. Es gibt, tatsächlich habe ich gerade auch einen X-Post offen, dass wo jetzt auch die ersten GPT-5-Modelle in der Mac-App von ChatGPT sichtbar sind, nennt sich GPT-5 Reasoning und GPT-5 Auto oder Auto. Das heißt, endlich mal ein neues Modell, nicht mit irgendwie Punkt irgendwas, kein Zwischenmodell. Und da bin ich sehr gespannt, was bei so einem Versionssprung von einem sehr hochgehypten GPT-4 oder sehr, sehr krassen Impact von GPT-3 auf GPT-4 war ja enorm. Was da jetzt möglich ist oder möglich sein wird von 4 auf 5, ob das so ganz nice wird oder ob OpenAI sich da wirklich nochmal Sachen ausgedacht hat, die uns alle vor den Hocker hauen und wir in der nächsten Update-Folge sagen, krass, Max, GPT-5, Alter, ich bin arbeitslos. Aber es wird kommen, immer mehr Gerüchte. Sam Altman hat in diversen Podcasts da jetzt sehr häufig sehr positiv drüber erzählt. In diversen Source Codes ist es zu sehen. Und es gibt bei Reddit so einen Post, wo, ich weiß nicht genau, ob alles stimmt, auch so ein paar User aus Australien plötzlich so bestimmte Infos hatten im Interface, bestimmte Tools, unter anderem einen Videochat. Davon hat OpenAI ja noch gar nichts gesagt. Aber mal gucken. Und tatsächlich lustigerweise vor einer Woche oder sowas ist es auch geleakt worden, dass im Source Code von Copilot, also vom Webinterface von Microsoft, auch schon GPT-5 Smart drin war. Also da bestehen wir kurz davor. Vielleicht, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist es schon soweit. Mal gucken. Mein OpenAI ist ja Freund davon, mal kurz so spontan. Übrigens, morgen haben wir einen Livestream. Oder in 5 Tagen oder in 5 Minuten haben wir einen Livestream. So der Klassiker, der Wortwitze. Deswegen mal gucken. Also das wird auf jeden Fall kommen. Und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. Arc AGI ist ja ein Test, um Sprachmodelle zu benchmarken, aber mit Logikaufgaben, an die selbst manche Menschen zu knabbern haben. Aber vor allen Dingen auch Sprachmodelle, also so kleine Games, wo man einfach irgendwann das System verstehen muss, die Logik dahinter. Und da kam jetzt Version 3 raus nochmal, kann man auch im Web testen und selber spielen und gucken, ob man schlauer ist als die LLMs. Und da musste jetzt Version 3 rauskommen, weil Version 2 von vielen LLMs wahrscheinlich immer besser geschafft wurden. Und mal gucken, wie GPT-5 da den Arc AGI 3 testen und so.
Also wir werden auf jeden Fall in 2 Wochen wieder Folge aufnehmen und dann werden wir sehen, was rauskommt und ob wir schon drüber berichten können. Und ja, also ich finde es einfach nur, ich will da auch gar nichts mehr sagen, weil ich mir nur noch blöd vorkomme, weil wir schon so lange immer wieder über Sachen schon dabei sind und uns immer wieder jedes Mal, und das ist auch irgendwie geil, man bleibt irgendwie so humble, man weiß immer nicht so, okay, ist es nur so ein, sag ich mal ein schlechtes iPhone-Update, sorry an iPhone, sorry an Apple, bin ja treuer Apple-User, das darf ich sagen, oder ist es so ein Wow-Moment, wie du es gerade beschrieben hast, dementsprechend will ich jetzt einfach mal nicht sagen und mich überraschen lassen.
Aber angenommen, du könntest die Roadmap von oder die Featureliste von GPT-5 mitbestimmen. Was würdest du sagen? Boah, das hätte ich gerne, wenn das rauskommt.
Eine Featureliste.
Ich finde es schwierig. Ich finde, die GPT-5 oder 4 ist schon so gut.
Also vielleicht nochmal so das Formatierungsthema ein bisschen besser in den Griff gekriegt haben. Das, was ich anfänglich ja nochmal beschrieben habe, also gerade in dem Case so, dass sich auch, sag ich mal, User, die nicht so tief drin und nicht so technisch affin sind, sich echt schwer tun, die Maschine so zu zügeln, dass auch der Output einer gewissen formalen Logik und Struktur teilweise folgt, ohne dass was dazu erfunden wird und so. Vielleicht nochmal das Videothema klar, vielleicht eben auch eine Videogenerierung, wie in Gemini jetzt eben Veo integriert ist. Also sprich, dass du halt eine Videogenerierung in ChatGPT 5 hast, wo du halt Videos ballern kannst. Nachdem sie so easy die Bildgenerierung mal kurz alle Volley genommen haben auf easy, nachdem sie ja vorher nochmal mit wie hieß es noch, DALL-E eher so ein absichtliches, schlechtes Ablenkungsmanöver hatten, um dann so reinzukommen. Also ich bin da schwierig, wie du sagst, jetzt kannst du technisch gehen, besser coden, Claude's Sonnet ist ja das Coding meiner Meinung nach auch deutlich besser als bei GPT, bei Chat mittlerweile. Also du sagst ja auch schon lange, dass du damit viel machst. Mhm. Und also weiß ich nicht, vielleicht versuchen sie auch im Coding nachzuholen oder besser zu werden, nicht nachzuholen, sorry, aber du weißt, was ich meine. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten sind wir schon so tief in diesem Tagesgebrauch und die sind so integriert, die Tools und die Sachen, dass ich da auch, wer wüsste jetzt nicht, welchen Icon oder welchen UX, UI ich ändern würde, um sozusagen da noch eine Funktion reinzudrücken. Agent Mode, jetzt haben wir die Konnektoren, die einigermaßen okay funktionieren. Was ich interessant fand, ist natürlich auch, und das kommt wieder das Thema, was wahrscheinlich langfristig auch bei wahrscheinlich dieser Generation und bei unserer und vielleicht irgendwann mal hoffentlich auch noch bei den Kindern, aber dann vielleicht also in 100 Jahren nicht mehr das Thema sein wird, ist aber dieses Thema mit wirklich auch noch Datenhoheit und nicht so easy alles verknüpfen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie die Konnektoren ja auf den Google-Kalender irgendwie lässt, dann ist ja so ein Disclaimer, bei dem sozusagen, ja, es ist kein Phishing oder schlechte Themen, oder wie suspicious Bewegungen sein irgendwie. Und da musst du dann schnell den Connector so ungefähr cutten. Und hier der Disclaimer, wo ich mir auch dachte, aha, ja, also ihr testet irgendwie so ein Agent-Mode. Gab ja auch auf X ein paar Videos, bei dem so System, so Sicherheitsbedenken waren. Hatte ich zumindest im Feed auch gesehen, was der Agent-Mode kann, obwohl er gesagt hat, das kann er nicht. Also auch auf verschlüsselte Seiten irgendwie zugreifen und so. Und so, das werden die sicherlich behoben haben, aber ich fand das schon spannend. Das heißt, dass sie natürlich vielleicht auch da in die Richtung auch mehr denken, weil jetzt können sie den europäischen Markt vernachlässigen, aber zum Glück haben wir in Europa ja auch so ein bisschen trotz Innovationsbremse auch das Thema, dass wir da so ein bisschen mehr versuchen, Sicherheit zu schaffen. Und wenn wir alles überlassen, dass das dann vielleicht auch wichtig wird. Das heißt, eher strategisch-rechtliche Sachen. Funktionell wüsste ich da jetzt nichts, was neben Video noch irgendwie geil wäre.
Ich finde es auch manchmal schwierig, vielleicht Geschwindigkeit, wenn ChatGPT plötzlich sagst, schreib mir mal ein Buch und Ding, fertig. Die Tech-Demo von Gemini Diffusion sehr eindrucksvoll. Lass uns überraschen, würde ich sagen. Ja. Wir updaten uns dann quasi während des Livestreams wieder, schreiben hin und her, schicken irgendwie lustige Emojis hin. Ich glaube, bis dahin wird sie auf jeden Fall noch was tun für die nächste Update-Folge.
Ja, nee, also aber ich freue mich auch auf die nächste Update-Folge und ich glaube, das war auch jetzt ganz viel vollgepackte Informationen, außer du hast noch zwei Sachen. Ich glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut abgedeckt für unsere Zuhörer, die immer treu dabei bleiben, auch immer Feedback geben. Auch nochmal danke für den Support am Google Live Podcast. Wir haben jetzt tatsächlich vermutlich schon wieder irgendwas live, irgendwann mal, steht im Raum, irgendwann mal, werden wir noch nicht verkünden, wenn es dann fix ist, aber da kommt vielleicht was. Und ich freue mich auch jedes Mal und hoffe, dass ihr alle noch eine schöne restliche KI-Woche habt. Und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, mein Lieber.
Bis dann.